Menschen wundern sich manchmal, wenn sie so mit Mikrofonen hantieren und also hier bei uns im Radio und dann sich das anhören, dass sie irgendwie was ganz anderes hören, als sie vorher bei der Aufnahme gehört haben. Also dass offenbar es doch viel lauter ist, dass es offenbar doch viel mehr Lärm ringsherum gab, dass man mehr Stimmen, dass man das nicht so gut hören kann. Wie funktioniert das eigentlich bei uns mit dem Hören, und zwar mechanisch und mit dem Hörverstehen sozusagen? Also was kommt denn dann letztlich bei uns im Gehirn an? Wie ist denn da so der Weg?
Ja, der Weg ist eigentlich so, dass man ja mit den Ohren hört. Ja, der Mensch hat zwei Ohren. Das Ohr hat den äußeren Gehörgang, über den der Schall aufgenommen wird. Hinter diesem Gehörgang sitzt das sogenannte Trommelfell, von dem viele schon gehört haben, was auch manchmal wehtut. Dieses Trommelfell schwingt ja wie eine dünne Folie und überträgt den Schall, der dann kein Luftschall mehr ist, sondern schon eine mechanische Schwingung, auf die Gehörknöchelchen. Ja, das ist dann hinter dem Trommelfell ist der Hammergriff angewachsen und das wird dann über eine Hebelkette an den Amboss und den Steigbügel weitergegeben. Und diese schwingen und versetzen das sogenannte Innenohr wiederum in Schwingungen. Das ist die Cochlea. Und das reicht aber auch noch nicht aus. In der Cochlea befinden sich Flüssigkeiten, die den Schall wieder aufnehmen und verteilen entlang dieser Hörschnecke, die sich über 2,5 Windungen fortsetzt. Und in der Hörschnecke selbst sind ganz feine Zellen, Haarzellen werden sie genannt. Und die nehmen den Schall, der in der Flüssigkeit sich dann fortbewegt, auf, verwandeln ihn in Nervenimpulse um. Und diese Nervenimpulse werden über den Hörnerven dann über verschiedene Stationen im Hirnstamm und im Mittelhirn bis in den Hörkortex im Gehirn weitergegeben. Und ja, das eigentliche Hören, das, was wir dann als Sprache, Klang oder Ähnliches wahrnehmen, das entsteht dann tatsächlich im Hörkortex in unserem Gehirn. Und das hängt dann auch von der Erfahrungswelt und der Lebenswelt ab, in der man lebt.
Machen wir es mal als Beispiel im Visuellen. Jorge Luis Borges hat mal eine Geschichte geschrieben über einen 18-Jährigen, der stirbt, weil er das unbestechliche Gedächtnis hat, also so eine Art Fotosicht, der alles sich merken konnte, weil er alles sieht, wie ein Fotoapparat eben. Und das meinte ich mit dem Mikrofon, was quasi, wenn es ein Kugelmikrofon ist, alles abbildet. Aber wir ja nicht. Also wir bilden ja offenbar nicht alles akustisch ab. Wir wählen ja irgendwie aus. Wie machen wir das?
Ja, wir filtern. Ne? Also wir haben zum einen in der Cochlea selbst schon eine gewisse Filterfunktion. Also man kann das ja auch so sich überlegen, wenn man in einem Lärm erfüllten Raum ist, wo viel geredet wird oder ein starkes Störgeräusch ist und in diesem Raum spricht jemand, wird man das nicht hören und nicht wahrnehmen. Das nennt man Maskierung. Und diese Maskierungseffekte sind zum einen mechanisch in der Cochlea selbst, dass da also die leiseren Schallanteile herausgefiltert werden, aber auch aktive Verstärkung findet statt. Also die sogenannten äußeren Haarzellen in der Cochlea können selektiv bestimmte Anteile des Schalls verstärken und die äußeren Haarzellen bekommen auch Input aus dem Gehirn, sodass wir das selbst auch so ein wenig in der Hand haben, wo unsere Aufmerksamkeit oder unsere Verstärkung in der Cochlea hingeht. Dazu kommt natürlich dann noch das Kortikale, dass wir selektiv aufmerksam sein können und auch eine akustische Szene sehr geschickt auseinandernehmen können, aber dazu kommen wir vielleicht später noch.
Ja, genau. Ich wollte noch mal ganz kurz, bevor wir vielleicht genau darauf kommen, also wo kann Wissenschaft und Forschung da eben auch helfen, wie kann das aussehen, würde ich noch mal ganz kurz zu diesem Moment kommen, was ich zum Beispiel kenne aus einem venezuelanischen Regenwald. Nachts habe ich mich hochfahren lassen und es war ganz oben relativ still. Und ich konnte meine Konzentration aber schärfen, sodass ich auf einmal Laute wahrnehmen konnte, die ich beim Aussteigen aus dem Bus noch nicht, da war das einfach nur still. Und dann habe ich sozusagen in die Stille reingehorcht. Was ist denn das für ein Prozess, diese Konzentration auf? Können wir sozusagen unsere Sensibilität, können wir die Hörschwelle sozusagen verändern? Oder ist die einfach mechanisch vorhanden? Wie funktioniert das?
Die Hörschwelle kann man in ganz geringen Grenzen nur ändern. Also nach unten kann man sie nicht verschieben. Sie ist durch künstliche Prozesse wie zum Beispiel Lärm, Straßenlärm nach oben verändert, erhöht. Man kann sie aber nur bis zu der mechanischen Grenze herunterfahren, die ich vorhin angesprochen habe. Tatsächlich sind diese Signale, die so leise sind, in unserer Umwelt äußerst selten. Eigentlich braucht man gar nicht so leise hören. Aber wenn man es dann nochmal tut und in einem schalltoten Raum ist oder in einer absolut stillen Umgebung, da merkt man dann, dass man seine eigenen Körpergeräusche plötzlich hört, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat. Ja, und ansonsten ist das, was Sie angesprochen haben, dann doch ein eher emotionales Erlebnis, was man hat, dass man plötzlich in einer ganz anderen Sphäre zu schweben scheint und dann Dinge hört, die man vorher nicht gehört hat.
Ja. Genau, wir haben ja ein akustisches Gedächtnis. Wir können uns sozusagen an, natürlich das, was jeder kennt, ist, wir können uns an Musiktitel erinnern, aber wir können uns auch an Geräusche erinnern. Das hat Gründe, wir müssen das auch. Es ist ein ganz wichtiger Sinn, der Hörsinn, wir orientieren uns damit und wir müssen das auch deuten können. Was ist ein Geräusch XY, also evolutionär bedingt? Gibt es Muster, akustische Muster, die wir erben? Also gibt es da Erkenntnisse, dass wir akustische Muster erben?
Ich denke schon, dass es das gibt, kann da jetzt aber keine ganz konkreten Beispiele nennen. Aber was ich sagen kann, ist, dass es ganz interessante Prozesse in unserem Gehirn gibt, die zum Teil auch unbewusst ablaufen. Zum Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, Sie fahren Auto und ich frage Sie nach der Fahrt, wie sich Ihr Motor angehört hat, dann werden Sie sagen, den habe ich gar nicht gehört, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wenn der Motor aber plötzlich komische Geräusche macht, also abweichend von der Norm ist, dann sind sie sofort hellwach und hören das ganz genau. Auch wenn sie vielleicht gerade weggedöst wären in der Eisenbahn. Also diese Abweichung in einer gewissen akustischen Regelmäßigkeit, diese Abweichung, die kann das Gehirn unbewusst sogar wahrnehmen. Wir haben da Studien gemacht, das ist sehr phänomenal. Und das ist besonders auch dann wichtig, wenn Gefahr droht. Ja, wenn also im Urwald plötzlich ein Geräusch auftritt, was dort nicht hingehört, dann ist das Raubtier oder die Schlange, die plötzlich aus dem Gebüsch kommt. Und dann ist der Körper hellwach und in Alarmbereitschaft.
Kommen wir mal zu dem, wie man eigentlich an das Hören, also sicherlich sowohl an das Mechanische als auch an das, in Anführungszeichen, Neurologische, also das, was sozusagen psychoakustisch vorgeht bei uns. Wie kann man da rangehen? Wie kann man denn sowas messen, rauskriegen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Ihnen käme und sagen würde, naja, ich arbeite viel im Radio, ich höre auch dauernd unter Kopfhörern notwendigerweise. Sind meine Ohren noch okay? Was machen Sie da eigentlich mit mir?
Ne, man würde als erstes einmal in die Ohren schauen, ob sich dort äußerlich irgendetwas verändert hat. Aber dann würde man einen Hörtest durchführen. Und dieser Hörtest misst die vorhin angesprochene Hörschwelle. Also es werden ganz leise Sinustöne angeboten für jedes Ohr separat. Und dann werden sie langsam lauter gemacht, bis man diesen Ton gerade so hört. Und dieser Wert wird dann protokolliert und verglichen mit der Norm. Es gibt eine Norm, eine DIN-ISO-Norm, die aufgeschrieben hat, wie der normal hörende junge Mensch hier hören kann und wo die Hörschwellen liegen. Und dann kann man dann den Grad der Schwerhörigkeit ausmachen, ob man geringgradig schwerhörig ist oder vielleicht schon an Taubheit grenzend schwerhörig. Dieses Messen der Hörschwelle ist aber nur die halbe Miete, man braucht eigentlich mehr. Das, was alltagsrelevanter ist, ist ja das Sprachverstehen. Und da gibt es sogenannte Sprachverständlichkeitstests, wo dann bei bestimmten Lautstärken Zahlen oder Wörter angeboten werden, auch standardisiert, und die Prozentzahl der richtig verstandenen Wörter ausgemessen wird.
Nina verleiht 5 teure Ringe. Peter bekommt 4 grüne Messer. Boris malt 9 nasse Sessel. Tanja schenkt 2 alte Tassen.
Ja, und wenn es dann eine Diskrepanz zwischen diesen beiden Werten gibt, zwischen der Hörschwelle und den Sprachverstehensergebnissen, dann kann man daraus auch wieder Schlüsse ziehen auf eine Schwerhörigkeit, die vielleicht neuronal bedingt ist und mit dem Ohr nichts zu tun hat, sondern vielleicht auf einer höheren Hörbahn entstanden ist, vielleicht durch einen Schlaganfall.
Wie funktioniert das mit dem Sprachverständnis? Was sind denn das für Worte? Also wir können ja auch mal reinhören.
Wir haben Zahlen, wir haben Wörter, aber was eigentlich viel moderner ist, sind Satztests. Da wird das sogenannte Sprachverstehen im Störschall gemessen. Man kann ja mal so einen Satz sich anhören, wie bei einem modernen Matrix-Test das dann ist.
Kerstin nahm 8 kleine Dosen. Wolfgang kauft 7 schöne Schuhe. Ulrich gibt 11 rote Blumen.
Das sind dann Sätze, die aus 5 Wörtern bestehen, die inhaltlich gar keinen Zusammenhang haben, sodass man diese Sätze nicht vordenken kann, vorahnen kann. Und ja, dann wird gemessen, wie viel man richtig verstanden hat. Und wenn man diesen Satz richtig verstanden hat, dann wird der Sprachpegel abgesenkt, die Lautstärke abgesenkt und der Rauschpegel bleibt konstant. Und man spielt den nächsten Satz vor. Und irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man dann doch weniger als die Hälfte von dem Satz versteht. Und dann kann man den Sprachpegel wieder anheben und so eine Schwelle messen, wie gut das Sprachverstehen im Störschall ist. Und das ist, glaube ich, was ganz Relevantes, weil das auch relativ unabhängig ist von der aktuellen akustischen Umgebung, in der man ist. Und das Hören im Störschall auch ein Problem ist, was viele Träger von Hörhilfen wie Hörgeräten oder Implantaten haben, dass die Technik eben noch nicht so gut ist, um die Störschalle so genau rauszufiltern. Und weil bei den Hörgeräten zum Beispiel die Rückkopplung aus dem Gehirn nicht da ist, was wir ja so mit unseren äußeren Haarzellen tun können. Deswegen ist das ein wichtiges Messergebnis, was man da erhebt.
Ja, und irgendwie auch betrifft es zumindest in den Städten ja tatsächlich die Mehrheit aller Menschen, dass sie also von Störschall umgeben sind sozusagen und in dem ja auch kommunizieren müssen. Jetzt kommen ja in Halle Menschen zusammen, die von verschiedenen Richtungen her sich diesem Gegenstand sozusagen nähern, dem Umgehen mit dem Hören oder dem ich sag mal vorsichtig, der Verbesserung der Hörfähigkeit. Was sind denn das für Leute, die sich jetzt hier zum Austausch treffen?
Ja, diese Menschen nennt man Audiologen und das kann man sich eigentlich denken, was das heißt. Es hat was mit dem Hören zu tun und diese Logen sind meistens dann Forscher, also das sind Hörforscher. Es treffen sich Hörforscher in regelmäßigen Abständen und diese Gemeinde wächst auch ständig. Es werden immer mehr, die sich diesem Thema widmen. Es sind also nicht nur die Hals-Nasen-Ohrenärzte und die Hörgeräte-Akustiker, die man kennt. Es gibt also einen ganzen Wissenschaftszweig, das ist die Audiologie und die ist interessanterweise auch interdisziplinär unterwegs. Das sind zum einen Ingenieure, Physiker, Biologen, dann aber auch Pädagogen und auch Therapeuten, ja, und zum Teil auch Ärzte, die sich diesem Thema wissenschaftlich nähern.
Sie haben es gerade erwähnt, warum hat das so eine Konjunktur? Wie kommt das, dass das Hören auf einmal so einen Stellenwert vielleicht zurückbekommt?
Das hat auch eine Ursache darin, dass heutzutage die Hörhilfen, die Therapiemöglichkeiten, die es auf der technischen Seite gibt, sich enorm verbessert haben und vielfältig geworden sind. Ich greife nur mal das Beispiel der Cochlea-Implantate heraus. Also ein Gerät, was man in die Hörschnecke einpflanzt bei gehörlosen Menschen oder Menschen, die von einem Hörgerät nicht mehr profitieren können. Und dann können diese wieder hören und die Lautstärke ist so wie bei einem Normalhörenden. Das ist schon ein Wunder und dass dieses Gerät, dieses Implantat eigentlich zur Routine geworden ist, das verdanken wir diesen Audiologen, die sich damit auch in der Frühphase intensiv auseinandergesetzt haben und daran geforscht haben, denn es ist nicht einfach einen Sinn, der so komplex ist, wie ich ihn vorhin versucht habe darzustellen, zu ersetzen durch ein Implantat.
Wie funktioniert da eigentlich die Weiterleitung, also vom Implantat zu den Nerven?
Das Implantat sendet Strompulse aus und diese Strompulse erzeugen in den Hörnerven diese Aktionspotenziale, die auch beim Normalmenschen durch die Haarzellen dann ausgelöst werden oder durch chemische Botenstoffe. Ja, also das Implantat triggert den Hörnerven an und dieser leitet dann diese Pulse weiter zum Gehirn.
Sarum pishet jod ganach zi. Davite vajarets ut ganach mekena.
Was hat das mit dem damit auf sich?
Ein ganz interessantes Forschungsprojekt ist das, was wir im letzten Jahr durchgeführt haben. Wir haben diesen Matrix-Test, den wir entwickelt, oder den es gibt für die deutsche Sprache und auch für viele andere Sprachen schon, adaptiert auf die armenische Sprache. In Armenien gibt es leider keinen Sprachtest und deswegen ist es ein Stück weit Hilfe, dort wirklich ganz praktisch erstmals einen Sprachverständlichkeitstest zu entwickeln. Und das haben wir hier in Halle gemacht, in Kooperation mit der armenischen Universität dort in Jerewan. Und der wird jetzt ja in diesen Tagen in Armenien auch eingeführt und evaluiert.
Ich hatte im Vorfeld so ein Gespräch, unter anderem auch mit meiner Mutter, die dann gleich gefragt hat, naja, aber wenn die Audiologen das so gut können, in Anführungszeichen, warum hat dann nicht jeder ein Cochlea-Implantat, warum gibt es Hörgeräte und nicht gleich diese?
Hörgeräte sind Hilfsmittel, die man nicht implantieren muss. Also das ist ja etwas ganz anderes, wenn man ohne Operation wieder hören kann oder besser hören kann, als wenn man sich einer aufwendigen Operation unterziehen muss. Das ist der eine Punkt. Das ist also ein einfacherer Zugangsweg ist. Man kann die Hörgeräte einfacher austauschen, man kann welche ausprobieren. Der andere Punkt ist natürlich der, dass Cochlea-Implantate eine ganz andere Schall- oder Klangqualität produzieren, als wir es als Normalhörende kennen. Die Geräusche, die man hört, hören sich zunächst sehr technisch, sehr künstlich an und haben mit dem, was man sonst so hört, wenig zu tun. Man muss das Hören danach tatsächlich lernen in einer kurzen Rehabilitationsphase. Und das ist natürlich eine geringere Qualität, als man mit einem Hörgerät produzieren kann. Und darum sind diese Cochlea-Implantate tatsächlich nur für die Menschen ideal, die so schlecht hören, dass sie von konventionellen schallverstärkenden Hörgeräten nicht mehr profitieren.
Mhm. Es gibt sicherlich sowohl in Halle als auch gegenwärtig sicherlich bundesweit, international Schwerpunkte der Forschung. Was sind denn Ihre Schwerpunkte hier? Also was ist denn gerade so Forschungsgegenstand?
Man forscht natürlich international sehr an diesen Cochlea-Implantaten und auch an aktiven Hörimplantaten, die für andere Formen der Schwerhörigkeit geeignet sind. Man versucht die Psychoakustik anzuwenden, um die kognitiven Prozesse und auch die mechanischen Prozesse in der Cochlea noch besser verstehen zu lernen. Man führt aber dann auch auf der anderen Seite große klinische Studien durch, die zum Beispiel neue Medikamente prüfen, ob sie geeignet sind, Hörsturztherapien zu ersetzen oder zu ermöglichen. Und das ist auch ein Punkt, wo wir in Halle sehr stark aktiv sind. Also wir hier in Halle leiten eine bundesweite Studie, die an 40 Standorten durchgeführt wird, die die Hörsturztherapie zum Inhalt hat. Und diese Studie läuft. Wir sind ja schon gut dabei und erhoffen uns da auch wirklich gute neue Erkenntnisse zur Behandlung des Hörsturzes. Wir hier in Halle sind auch aktiv in der kognitiven Hörforschung. Also wir können mit unseren Geräten, die wir haben, so ein wenig in das Gehirn schauen, in den Hörkortex schauen und die Prozesse dort objektivieren und dann auch in Zusammenhang mit den Hörgeräten, Hörhilfen und Implantaten dann neue Erkenntnisse gewinnen.
Welchen Stellenwert hatten Halle im Bereich der Audiologie so im Vergleich zu anderen Forschungsstandorten?
Ja, man spricht immer ungern gut über sich selbst, aber ich denke, dass man das ruhig sagen muss. Objektiv hat Halle schon einen sehr hohen Stellenwert. Ja, innerhalb Deutschlands zumindest.
Also kommen wir jetzt auch nicht ohne Grund nach Halle.
Ja.